Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Die Dutch Open liegen hinter uns, das teilnehmermäßig größte Turnier der Welt. Und wir haben einen deutschen Sieger mit Paul Krone. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal hier ganz offiziell. Wahnsinnsleistung, ich habe das Ganze verfolgt, nicht nur aus spielerischer Sicht, sondern weil ich das doch immer super interessant finde, ja, was das für ein Festival da auch vor Ort sein muss, wenn da quasi 5.000 bis 8.000 Spieler und Spielerinnen auf einem Ort nur für Dart unterwegs sind, auch in den Hotels und überall. Von daher, ja, Wahnsinn, dass wir da jetzt auch einen deutschen Sieger mal haben. Und auch heute habe ich jemanden hier, der ebenfalls Paul heißt und auch sehr gut Dart spielen kann. Heute bei mir nämlich und ich freue mich auf eine sehr spannende Folge, Paul Ole Suhr. Grüß dich.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Hast du die Dutch Open so verfolgt von der Ferne?
Ja, ich habe da bisschen mit reingeguckt, bisschen den Stream geguckt auf YouTube, weil ich ja auch ein gutes Verhältnis mit Paul habe. Wir haben uns von einem Jahr in Münster kennengelernt und da gucke ich sehr gerne seine Spiele mit an und stehe da auch immer hinter denen und verfolge den da, was der so auf der Bühne leistet. Und das war schon eine krasse Leistung, was er dort gespielt hat, nach dem Rückstand dort zurückzukommen. Das war sauber.
Wahnsinn, ja. Hat man auch gesehen, dann auch selber mit Tränen in den Augen und so. Ist natürlich auch ein wirklich Riesenerfolg. Hat noch nie vorher ein Deutscher gewonnen, dieses Einzelfeld der Herren. Von daher Riesenleistung. Und ich finde es immer krass bei diesem Turnier, für die von euch, die jetzt zuhören, die vielleicht noch nichts auf dem Schirm haben. Da spielt man quasi, ich glaube, im Herrenfeld waren es über 4.000 Teilnehmer und dann direkt Single-K.O. und Best of Five. Also, das heißt im schlechtesten Fall 3 Lecks und du kannst wieder nach Hause fahren. Also der Druck ist ja unglaublich hoch dann da von Anfang an. Warst du selber auch schon mal vor Ort?
Bei den Dutch Open jetzt so? Nee, da war ich noch nie. Also Opens habe ich noch nicht mitgespielt. Ich wollte das in Zukunft mal in Angriff nehmen, solche Sachen mitzunehmen, weil das könnten dann auch coole Wochenenden werden. Aber selber vor Ort war ich noch nicht, nein.
Ist ja auch, glaube ich, ja, was so jetzt mal abseits von dem, welche Chancen man da hat, mit Sicherheit ein Riesenerlebnis ist, wenn man halt Wochenende einfach mal mit dabei ist. Also bei mir steht es auf jeden Fall irgendwann mal auf der To-Do-List, mit ein paar Kumpels mal hinzufahren, einfach um diese Stimmung mal aufzusaugen, wenn da alle Hotels und alles komplett voll ist, nur mit Dart-Leuten. Dein Name ist mir tatsächlich die ersten Male in der MDSL aufgefallen, der Mitteldeutschen Stierdart-Liga. Ich spiele auch selber mit meinem Heimatverein quasi da in einer Liga mit. Und du bist unter anderem in der Premium-Liga, wo quasi die besten Spieler nominiert werden aus ganz Mitteldeutschland und bist dort auch im Finale. Lass uns darüber gleich im Detail sprechen. Vielleicht erstmal für die Leute, die dich noch nicht kennen und noch nicht so Berührungen mit deinem Namen hatten. Stell dich gerne mal kurz vor, aus welcher Ecke Deutschlands du genau kommst und wie du überhaupt zum Dartsport gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also ich heiße Paul Ole Suhr, für alle, die es ausführlich mögen. Spitzname Pole, unter dem sollte ich eventuell besser bekannt sein. Und genau, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Dresden und in der MDSL spiele ich für Aufbauer Pirna-Kopitz. Genau, und zu der Frage, wie ich zum Darts gekommen bin, ist es eigentlich eine ganz lustige und zufällige Story. In Corona-Zeit war ja jeden von uns langweilig und dann habe ich mir mit Freunden beschlossen, dass wir uns mal ein Board holen, jeder für sich und ein bisschen anfangen Darts zu spielen. Und das mit irgendwelchen Press-Darts geholt, 30 Stück für 10 Euro und dann ab und zu mal auf die Scheibe geworfen, aber nichts Spannendes dabei. Und ich habe jetzt nie irgendwie, ich habe gerne mal Darts geguckt dann zur WM und dann aber auch nur, wie man es halt kennt, zur WM-Zeit gespielt. Und genau dann war das halt irgendwann mal ein Abend, war mir langweilig und ich habe mal geguckt, weil ich hier, das war auch im, müsste glaube ich im Januar 2022 gewesen sein, davor hatte ich noch kein wirkliches Darts-Turnier gespielt, beziehungsweise gar nicht und zu Hause halt wie gesagt ein bisschen und da habe ich mal geguckt, ja, gibt es hier irgendwo ein Darts-Turnier in der Umgebung, ich wusste damals auch nichts von 2K-Software, sondern habe einfach mal im Internet recherchiert und da war tatsächlich an dem Abend in Dresden ein Darts-Turnier, wo eine Nummer hinterlegt war, da habe ich da angerufen, habe gesagt, ich würde gerne mal mitmachen, mein erstes Turnier und das waren 12 Leute, das waren an zwei großen Skolia-Automaten, wenn das überhaupt von Skolia ist, damals gab es es nämlich noch gar nicht so richtig, das ist ja jetzt erst so im Hype und ja, dort habe ich dann halt gespielt und hab gemerkt, es läuft eigentlich ganz gut. Bin dann auch direkt ins Finale gekommen, hab dort dann gegen Luis, einer von uns, der jetzt mittlerweile 17 Jahre geworden ist, der damals 14 war, verloren das Finale mit einem 65er Average. Und dort habe ich mir gedacht, also dafür, dass ich noch nie Darts gespielt habe, lief es eigentlich ganz gut. Und das dachten sich die Jungs von Pirna wahrscheinlich auch, weil die waren nämlich auch da vor Ort und haben mich einfach mal gefragt, ja, hast du mal Bock zum Probetraining zu kommen? Und anfangs war ich so, da hat es jetzt eigentlich nicht so viel im Hut, ich wollte mal als Spaß mitspielen. Und Pirna ist ja schon ein ganzes Stück weit weg, aber dann habe ich mir das überlegt, bin hingefahren, super Jungs kennengelernt, super Freundschaften direkt geschlossen, ja, und dann dort immer zum Training gekommen, die ersten Ligaspiele mitgemacht und so bin ich eigentlich ganz unscheinbar zum Darts gekommen.
Lass uns da gerne nochmal reingehen in diese Anfangszeit. Du hast jetzt schon gesagt, im Finale da ein 65er Schnitt in etwa. Das ist ja was von der Zahl her, wo viele gerne hinkommen möchten mal oder wo es auch bei den meisten, sag mal, Amateurspielern so wie bei mir und so ist, dass man sagt, wenn ich mal so eine 65 bei habe, dann bin ich schon sehr zufrieden. Die hast du dann recht früh schon sozusagen mal erreicht. Wie war denn generell so? Du hast da mit Sicherheit ja eine Menge Talent auch von Anfang an da gehabt. Wie schnell bist du so, sag mal, im ersten halben Jahr, in dem ersten Jahr so in dem Dreh besser geworden und welche Zahlen hast du da schon so gespielt dann?
Also da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern. Das waren natürlich auch Höhen und Tiefen. Dieses 65er Finale, das war wahrscheinlich mein bestes Spiel, was ich da jemals gespielt habe. Und sonst war da im Schnitt zwischen 50 und Anfang 70 immer mal was dabei. Das waren halt immer Momente, wo man gemerkt hat, ey, ich kann spielen. Und dann gab es aber auch wieder 2, 3 Wochen, wo ich mir dachte, ja, okay, Darts ist halt nur so nebenbei so ein Ding. Und das war halt, ja, immer zufällig. Manchmal lief's nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass ich da ohne Training schon ganz gut spiele. Und als ich dann angefangen habe zu trainieren, bei Pirna öfter zum Training war, da habe ich das dann schon gemerkt, dass sich der 60er Average schon stark etabliert hat in meinem Spiel und dass es da stark nach vorne ging. Das in der Anfangszeit genau.
War das für dich so, als du jetzt sag mal, kannst du dich erinnern so an die Momente, als du das erste Mal dann die Pfeile in der Hand genommen hast und geworfen so? Hattest du da direkt so ein Gefühl für? Also hat sich das direkt irgendwie vertraut angefühlt? Oder weil ich es immer spannend finde und ich weiß auch, dass das viele Zuhörer interessiert, weil die meisten, sag ich mal, haben ja eher so dieses, dass die am Anfang wirklich kreuz und quer stecken und über die ganze Board verteilt. Und ich kenne aber auch zwei, drei Leute, die quasi die in die Hand genommen haben und die geworfen und die waren irgendwie alle schon relativ gerade auf einer Linie und so. Wie war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, also ich habe früher, wenn wir im Urlaub waren, zu Silvester mit meinen Eltern oder mit meinem Papa beim Skifahrwochenende, da stand dann irgendwo mal ein Dartsautomat, also E-Dart, und da haben wir uns immer mal ein paar Pfeile ausgeliehen und draufgeworfen. Und da gibt es auch Videos davon von früher. Also ich werf zwischen 20, 3 und 6 war immer alles dabei, das war eine komplette Streuung und alles. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, durch das Darts gucken, durch dieses WM-Gucken, dass man da sehr viel lernt. Und dann habe ich das mal gesehen, wie die werfen. Und ich bin am Anfang mit dem Oberkörper da nach vorne gegangen und hab die Pfeile nach vorne geschnipst und alles. Und das war alles kreuz und quer. Und das weiß ich dann noch. Dann waren wir im Silvesterurlaub auch vor 4, 5 Jahren und da stand ein E-Dart-Automat. Und ich hatte mit meinen Eltern gespielt und ich hatte 60 Rest. Wir haben Doppel-Out gespielt, ich wollte die 20 werfen für Tops, treff die Triple 20, hab einen aus Wut hinterhergeworfen und dann noch einen hinterhergeworfen und da steckte meine erste 180 drinne. Und wir haben uns so gefreut, ich bin dort rumgesprintet, wir haben gelacht die ganze Zeit. Und ja, und dann ab dem Zeitpunkt war das eigentlich so, dass ich mir dann diese Steel-Dart-Scheibe zugelegt habe, dann in dieser Corona-Zeit, wie ich schon meinte, und dort angefangen habe zu werfen. Und da lief das schon. Also ich hatte dann zu Weihnachten 2022 hatte ich dann meine ersten richtigen Pfeile bekommen, die Max Hopp Darts. Und dort habe ich schon gemerkt, dass ich mich, wenn ich mich konzentriere, immer eine 60, eine 57, eine 54 werfen kann. Und das war schon am Anfang so, dass es dann richtig, wo ich angefangen habe mit guten Darts auf Steel Dart, dass es da eigentlich schon gut lief und nicht mehr so eine enorme Streuung dabei war.
Mittlerweile spielst du ja auch wirklich viele Spiele 80, teilweise 90 plus, also hast da wirklich viele Leistungen bei, die an das Profiniveau auf jeden Fall ranreichen. Spielst so viele Modis, die, sag mal, bekannt sind, zum Beispiel Next Gen hast du letztes Jahr öfter mitgenommen. Hast du auch erfolgreiche Siege mitgenommen? Zum Beispiel gegen Roby John, glaube ich, hatte ich letztes Jahr gesehen, dass du auch im Stream mal gespielt hast und gewonnen. Lass uns mal so ein bisschen auf die einzelnen Formate eingehen. Gerne auch auf die MDSL noch mal ein bisschen näher dann, weil ich dieses Spielsystem auch sehr spannend und toll finde, was die da auf die Beine stellen. Vielleicht mal, bevor wir da reingehen, in einem Moment, den ich gesehen habe, wo ich das erste Mal nicht nur deinen Namen gesehen habe, sondern dann auch dich in Bild. Und zwar auf Instagram ist so ein Clip, so teilviral gegangen, sag ich mal, wo du, glaube ich, den Neuner ganz knapp verpasst hast. Ist
Ja,
das richtig?
ärgerlicher Moment. Ich hätte gerne den Clip anders, dass du mich jetzt angesprochen hättest, auf wo du den Neuner gemacht hast. Aber nee, war ein cooles Gefühl zu dem Zeitpunkt. Das war mein erster Premium-Liga-Spieltag. Das erste Mal dort im Stream und gegen Steven gespielt. Steven kenne ich ja schon länger. Auch ein echt starker Spieler. Wir hatten auch schon ein paar Spiele vorher gegeneinander und es ist immer eine entspannte Atmosphäre, gegen den zu spielen. Und irgendwie lief es in dem Spiel nicht optimal. Und dann habe ich einfach drauf geworfen, die erste 180, dann kam die zweite 180, dann musste ich sau anfangen zu lachen. Und dann dachte ich mir am Board ja einfach werfen. Und dann habe ich gemerkt, Triple 20, oh, Triple 19, oh, und dann einfach nur geworfen. Und erst wo der Fall über der 12 stand, habe ich realisiert, was ich hier gerade gemacht habe. Das wäre natürlich eine geile Sache gewesen im Stream. Aber ist leider nichts geworden. Aber ist natürlich trotzdem ein cooler Clip geworden. Ja, hoffentlich nächstes Mal geht er dann rein.
Auf jeden Fall, also das Video könnt ihr euch auch alle nochmal angucken. Wie immer ist unten in den Shownotes der Account bei Instagram von Paul verlinkt. Da findet ihr das auch nochmal alles. Ich fand es auch cool, weil du hast jetzt Steven gesagt, ich glaube Offermann heißt er mit Nachnamen, ne?
Genau.
Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie du meintest. Auch ein sehr guter Spieler aus mitteldeutschen Stilart-Liga oder aus dem Bereich. Und der Clip ist irgendwie auch cool, weil man auch so sieht, wie er sich auch so krass mitfreut und dann auch
Ja,
so
auf jeden Fall, ja.
mitleidet, sage ich mal, als der Ball
Ja.
vorbeigeht. Also,
Das stimmt, auch Max, der dort gecallt hat, also Arsenevic, mit dem ich ja auch oft bei der Nexion unterwegs bin, auch ein guter Kumpel von mir ist, da der hat dann auch einfach nur zu mir gesagt, sag mal, bist du doof, mach den doch einfach rein. Und das war generell ein lustiges Spiel, lustiger Moment. Werde ich nicht so schnell vergessen.
wäre dein erster Neuner gewesen?
Tatsächlich ja, ich habe zweimal im Training einen Neuner auf Doppel-12 verpasst, also jetzt mittlerweile dreimal mit dem MDSL Premium Liga Spiel. Und ich habe mir immer geschworen, beim nächsten gehe ich auf Triple 17 für Doppel 18. Aber in dem Moment denkt man dann einfach nicht dran. Vor allem nicht in der Premier League und nicht im Stream. Und dann im Nachhinein ärgert man sich, dreimal verpasst. Aber ist natürlich auch gut, wenn man sagen kann, man hat dreimal einen Neuner-Knopf verpasst.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist schon mal nicht die schlechteste Sache, wenn man das erzählen kann. Und vor allem ist dann ja auch irgendwie klar, dass er noch kommen wird und dann umso mehr sich gut wahrscheinlich anfühlt. Lass uns mal gerne reingehen in die MDSL Premium Liga. Wie gesagt, MDSL, Mitteldeutsche Stierdart Liga, die Abkürzung dafür. Finden auch bei mir jetzt im neuen Magazin, was bald erscheint, mit einem Extrabericht statt. Unter anderem auch ein Bericht, ein kleiner über die Premium Liga. Erzähl gerne mal für die Zuhörer, wie dieses Format abläuft und ja, was für einen Modus ihr da spielt.
Ja, gerne. Also die Premier Liga, das ist eine reine Einladungsliga und ich glaube, der Sieger aus der Spielerliga im Jahr davor, wo sich jeder frei anmelden kann, der in der MDSL gemeldet ist, der wird gesetzt, und sonst ist das eine Einladungsliga. Die 12 besten Spieler aus der gesamten MDSL, und die spielen dann erstmal an 3 Spieltagen. Das Ganze fand jetzt beim Roten Stern in Halle statt. Die spielen quasi einen Best of 8, also 4-4 ist möglich. Hin- und Rückrunde aus, also quasi an dem ersten Spieltag, ne, die Hinrunde, am zweiten Spieltag die Hinrunde und schon Anfang der Rückrunde und dann zum Schluss halt die letzten Spiele und davon eine Tabelle. Die besten 8 spielen dann am Finaltag in Dessau am 19.04. müsste das, glaube ich, sein. Genau, da wird dann der Sieger ausgespielt in 2 Gruppen, Halbfinale, Finale.
Du hast ja doch dieses Jahr wieder geschafft, dich zu qualifizieren für diese Top 8, habe ich gesehen. Das folgt ja dann erst im April, das Turnier. Ich finde dieses Format auch irgendwie einfach cool, weil man ein bisschen längere Distanz hat als diese klassische Best of 5. Und bei dem Niveau, was ihr da alles spielt, muss man ja auch sagen, würde das sonst auch zu schnell gehen. Da ist ja eigentlich, ich habe jetzt den aktuellen Turnierschnitt nicht vor mir, aber ich glaube, 75 oder so ist dann bei der Spieltagsschnitt, ne?
Genau, so ungefähr. Also ich glaube, um die 75 lag dann auch der komplette Turnierschnitt jetzt.
Also schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Macht wirklich Laune. Ich gucke auch immer mal wieder rin, so in die ganzen Highlight-Listen und so, weil da ja wirklich vieles anzuschauen ist, was man da so alles sehen kann.
Ja, das stimmt.
Ich hatte, glaube ich, von dir gesehen, auch bei Instagram, dass du mal mit drin hattest, wo du auch gesprochen hattest über so ein paar Learnings von dir aus der Saison und Co. Und da hattest du auch das Thema der Länge des Spiels quasi angesprochen. Da ist mir so ein bisschen das Thema gekommen, weil ich hier auch noch gar nicht so behandelt habe bisher, welche Länge sozusagen man als perfekt erachtet zum Spielen, was am meisten Spaß macht, ohne dass es zu lang wird, aber auch nicht zu kurz ist, um zum Beispiel irgendwie einen Rückstand oder so aufzuholen. Was würdest du sagen, ist für dich so das, was du am liebsten spielst vom Format?
Tatsächlich, wenn ich trainiere, also ich trainiere immer relativ viel mit Dennis Baudis, müsste ja auch ein Begriff sein, da spielen wir ganz gerne immer Trainingsspiel wie Erstrunde bei einer WM, weil ich den Set-Modus sehr mag. Da kann man nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein schlechtes Leg hat oder drei schlechte Legs, dann steht es halt 1-0 und dann fängt das Spiel quasi wieder von vorne an. Bei einem Best of Five finde ich zum Beispiel wieder, ist es cool, da geht's schnell, so schnelle kleine Turniere ist ein Training, aber ich merke das halt auch, wenn wir Ranglistenturniere spielen, bei Silvi zum Beispiel in Dresden und ich da gegen Dennis, gegen Cassie oder gegen Tom spielen muss, dann ist es halt quasi, wer Bull gewinnt, gewinnt in den meisten Fällen das Spiel, weil innerhalb von drei oder vier Legs quasi zu breaken, ist dann schon immer eine Herausforderung, wenn der andere immer einen 15er bis 18er spielt. Und deswegen fand ich dieses Best of 8 eigentlich cool. Klar, Best of 9 besser, wenn es dann einen Sieger davon gibt. Aber dort ist es auch nichts verloren, wenn man mal 3-0 hinten liegt, weil man kann sich da immer ranbessern und man kann auch mal einen Leg wegwerfen, weil wenn man die ganze Zeit konzentriert ist bei einem Best of 5 und dann eine falsche Aufnahme hat, dann ist es quasi schon vorbei. Das merke ich ja auch in der Next Gen gegen Top-Spieler. Aber bei einem Best of 8 kann man sich auch mal kurz rausnehmen, mal 2 Minuten sammeln und die Pfeile einfach, ich will jetzt nicht sagen blind nach vorne werfen, aber jeder Dartspieler kennt das wahrscheinlich, einen Leg abschreiben und nach vorne werfen und sich aufs Neue konzentrieren und das kam mir eigentlich meistens immer zugute, wenn ich einen Leg abgeschrieben habe, runtergefahren bin und dann volle Kanne ins nächste Leg rein, mit einer 140 angefangen, mit einer 180 angefangen. Das lief immer sehr gut und da kam mir dieser lange Spielmodus, Best of 8, Best of 9, sehr zugute.
Ja, ich finde, Best of 8 ist echt was sehr Cooles. Das hast du fast nirgendwo das Best of 8, wenn dann hast du wirklich immer eher Best of 9. Aber ich finde auch, dass es von der Spannung, unentschieden spielen zu können, immer noch mal einen Ticken mehr Spaß macht, irgendwie als Spieler. Und ihr habt ja auch wirklich neben dir jetzt viele große Namen, sage ich mal, die wirklich überregional auch bekannt sind, mit bei. Beste Beispiel vielleicht Markus Kessler, der ja auch die Liga schon gewonnen hat. Gegen den ich tatsächlich auch schon spielen durfte letztes Jahr. Und zwar im Doppel zusammen mit René Steinhauer. Beste Grüße an dich, falls du gerade zuhörst. Da durften wir, ich glaube, da warst du sogar im anderen Halbfinale bei der MDSL Championship.
Ja, genau, mit Dennis haben wir das gespielt.
Genau. Und wir haben quasi Halbfinale gespielt gegen Arno Merk und
Ja,
Markus Kessler.
ja.
Und hatten da, glaube ich weiß nicht, ob wir in ihrem Leck schon unter 200 waren, als die Jungs fertig waren. Aber auf jeden Fall haben sie am Ende eine 89 gespielt. Und dann hat man Spaß gemacht, von hinten sich anzugucken, wie es richtig funktioniert.
Auf jeden Fall. Also das Doppel war auf jeden Fall krass. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei der MDSL Championship waren Dennis und ich ja da auch im Finale gegen Arno und gegen Cassie. Und ne, wie es so ist, wir führen 3-0, spielen überragend, führen dann 4-1, können aufs 5-1 umstellen. Ich 32 Rest, Cassie 160 Rest und dreimal könnt ihr raten, was passiert ist. Cassie checkt die 160 und wir verlieren das Spiel 6-4, weil die dann komplett drin waren. Das war ein bisschen schade, aber auf jeden Fall mit eines meiner besten Spiele und spannendsten Spiele in meiner gesamten Darts-Karriere, die ich bis jetzt hatte.
Ja, war auch extrem hochwertig. Ich war dann schon aus der Halle raus. Ich habe dann quasi, als ich im Hotel war, geguckt, wie das Finale gelaufen ist. Es war ja auch echt spät dann. Ich glaube, der Tag hat irgendwie angefangen um 11 und ich glaube, Finale war um 0 Uhr oder so, als ihr gespielt habt, ne?
Ja, genau, also es war, aber macht halt Spaß dann. Man vergisst die Zeit sehr schnell bei solchen Turnieren. Man guckt auf die Uhr, oh, Gruppenphase rum, schon 16 Uhr und dann geht man mal raus kurz und auf einmal ist es dunkel und auf einmal ist das Turnier rum. Also das ist immer das Coole oder das Negative, wie man es halt nimmt. Der Tag vergeht sehr schnell, finde ich.
Definitiv, ja, das ist immer ein gutes Zeichen auch, wenn man keine Langeweile hat und das ist mir persönlich beim Dartturnier sehr selten bisher passiert. Wie gehst du rein in diesen Endspieltag quasi von der eigenen Zielsetzung? Wie gesagt, denk mal so, die Hauptfavoriten sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wirklich Markus Kessler. Geht mal von außen, so gerade wenn man von außen drauf guckt, mit welchem Ziel gehst du da rein in den Tag?
Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich Turniere mitspiele, um die Turniere zu gewinnen. Ich weiß natürlich, dass an dem Spieltag alles zusammenpassen muss und dass es tagesformabhängig ist und dass ich jetzt vielleicht nicht als Top-Favorit da reingehe. Und ich mache mir da keine Platte. Also hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, dann wäre ich wahrscheinlich hundenervös gewesen, wie bei meinen ersten Spielen. Zum Beispiel auf der Next Gen, wo man zitternd am Board stande. Aber jetzt, durch die Erfahrung, die man bei Turnieren sammelt, hat man diesen ganzen Druck, diese Drucksituation schon erlebt. Und man kann nicht machen, also ich kann nichts mehr machen, als mein Spiel zu spielen. Und wenn ich mein Spiel spiele und das zeige, was ich spielen kann, dann könnte es durchaus weit gehen an dem Tag. Müssen halt aber auch die anderen mitmachen. Jeder von denen kann dort auch mal locker über 90 plus spielen. Und dann ist es halt entscheidend, was man selber macht. Deswegen mache ich mir da kein Druck, sondern eher bisschen Hoffnungen, dass ich es schaffe, vielleicht zu gewinnen. Wäre natürlich eine coole Story. Aber ich habe mein Minimalziel, wie ich schon mal in dem Interview mit der MDSL gesagt hatte, erreicht mit Top 8 und bin da auch sehr zufrieden. Und ja, es wird einfach ein cooler Sonntag und dann wird der Beste, der mit der besten Tagesform wahrscheinlich an dem Tag gewinnen.
Ist das eigentlich der gleiche Tag, an dem auch Finale der Spielerliga ist?
Ich glaube, der ist einen Tag davor am Samstag. Doch, nee, stimmt. Genau, am Samstag ist Pokalfinale MDSL und am Sonntag ist dann Spielerliga und Premiumliga gleichzeitig.
Ah, okay, dann sehen wir uns da tatsächlich auch mal persönlich, weil da habe ich
Ja,
es
sehr
auch
gerne.
gerade noch so reingeschafft in das Endfeld der Spielerliga.
Das klingt doch gut.
Genau, und werde da auch mal versuchen, ein paar Pfeile gerade auszuwerfen an dem Tag. Wie ist denn das für dich so? Du hast ja quasi durch diese Premium-Liga und auch Next Gen und Co. dann auch immer sehr hohes Niveau, was du sozusagen auch auf der Gegnerseite hast, wo du gefordert wirst. Wie ist das für dich mittlerweile, wenn du jetzt auf so, sag mal, normalen Turnieren gegen jemanden spielst, der vielleicht immer eine 45 oder so spielt? Fällt dir das dann leicht, sozusagen auch dein Spiel zu machen, oder hast du dann Probleme, wenn der Druck fehlt?
Auf gar keinen Fall. Also, ich bin wahrscheinlich der Spieler, der immer genau das spielt, was sein Gegner spielt. Und das ist, also ich will natürlich jetzt nicht so viel verraten, aber das ist wahrscheinlich meine größte Schwäche, dass wenn ich von einem guten Next-Gen-Turnier zum Beispiel komme und einen 80er-Schnitt spiele und dann komme ich zu einem Turnier und spiele in den Vorrunden 45er, also gegen Leute mit 45 bis 55, dann gewinne ich das schon meistens, aber mehr als eine 70 ist da nicht drinne, weil ich halt diesen Druck brauche. Ich habe mich damals so geärgert, dass ich mal ein Spiel gnadenlos verloren habe, weil ich nur gezittert habe und dann dachte ich mir immer, ich brauche diesen Druck und habe nur noch unter Druck trainiert. Ich habe zum Beispiel Trainingsspiele gemacht mit Dennis, wo wir sagen, ey, wir machen Aufnahmen und wer zuerst kein Triple mehr trifft, ist raus und so habe ich mich halt immer auf diesen Druck versteift. Und sobald dieser Druck nicht da ist, probiere ich immer irgendwas Cooles zu machen, was dann ganz unterbewusst kommt, anstatt das einfach runterzuspielen. Und das fällt mir dann schon extrem schwer.
Das sagen auch echt viele Spieler und ich selber kann es auch irgendwie nachvollziehen, selbst wenn mein Niveau jetzt nicht auf dem ist, auf dem ihr unterwegs seid. Aber ich finde, man spielt tendenziell, auch selbst wenn ich jetzt bei Skoja oder so unterwegs bin, spiele ich immer am liebsten gegen einen Gegner, der ein kleines bisschen besser spielt als ich im Schnitt. Also, wo ich sozusagen die meisten Spiele knapp verliere. Das ist eigentlich so das Level, was mich am meisten weiterbringt. Würdest du das auch so in etwa einschätzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch selber bei mir gemerkt. Vielleicht wissen das einige, ich komme ja aus Dresden und studiere dual und mein Theorieteil muss ich in Münster absolvieren und dort war ich ein Jahr. Und als ich nach Münster gekommen bin, war man natürlich in der Region ein sehr starker Spieler mit einer der besten. Vom Verein wurde man immer gefeiert. Und dann geht man nach Münster, spielt dort Ranglisten mit, trifft dann in Turnieren das erste Mal auf den Krone. Und merkt erstmal, dass man eigentlich einer von vielen ist und dass man sich sehr stark steigern muss. Und an denen habe ich mich dann, an den Bundesligaspielern von Steinfurt, am Krone, an allen Leuten drumherum, habe ich mich dann natürlich immer hochgezogen. Und ich war ein Jahr drüben und musste dann natürlich, also hatte im Kopf, dass ich sage, ich will irgendwann ein Turnier gegen die gewinnen. Und das hat einen immer hochgezogen, 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 dass ich dort meinen Schnitt um 10, 15, 20 Punkte nochmal verbessern konnte. Und das war natürlich eine geile Sache. Und wenn der Gegner besser ist und du spielst gegen den Und dann willst du natürlich immer gewinnen. Und das ist quasi dieser Trainingsanspruch, den du dann hast, dass du sagst, ich muss jetzt besser werden. Und dann klappt das auch meistens.
Lass uns mal gleich nochmal reingehen in das Thema Training und besser werden. Darum soll es ja hier im Podcast auch immer irgendwo ein Stück weit gehen, dass die Zuhörer irgendwas mitnehmen können, was sie auch vielleicht nach der Folge jetzt direkt an Bord probieren können oder irgendwelche Tipps, die sie im Turnier austesten können, was auch immer. Turniere spielen ist sowieso klar, dass das so das beste Training irgendwie ist, egal welches Niveau man spielt. Hast du sonst vielleicht noch irgendeinen Aspekt, der dir sehr geholfen hat im Training oder irgendwas Mentales, was du weitergeben kannst an die Zuhörer, wo du sagst, das könnt ihr gerne mal austesten?
Ja, also ich bin auch, wie du schon sagtest, immer der Meinung, Turniere sind größer anzubetrachten als jetzt zum Beispiel normales Training. Ich bin da auch tatsächlich die falsche Ansprechperson, weil alleine trainiere ich halt kaum. Ich stelle mich mal meine halbe Stunde hin und spiele 121 runter, dass einfach der Rhythmus drin bleibt, über die Woche verteilt, bis es am Wochenende dann auf ein Turnier geht. Und sonst würde ich immer sagen, man darf den Spaß am Darts nicht verlieren. Und wenn man mal sagt, ey, ich habe heute gar keine Lust auf Darts, aber ich muss trainieren, dann lasst es lieber weg und sucht euch immer irgendwas Cooles. Zum Beispiel, wenn ich mit Dennis spiele, das macht immer Spaß, da trainieren wir immer viel und das muss halt Spaß machen. Und wenn es Spaß macht, läuft das und dann bleibt man auch dran, dann spielt man auch ganz gut und gern mal 6, 7 Stunden Darts hintereinander. Aber sobald es keinen Spaß mehr macht, lieber erstmal ausruhen lassen und nächsten Tag wieder voll angreifen, als jedes Mal stumpf zu Hause auf Doppel zu werfen und zu trainieren, weil wenn man Spaß hat, ist man lockerer, wenn man lockerer ist, trifft man besser und wenn man besser trifft, gewinnt man.
Hast du irgendwelche Sachen, die du machst, wenn du merkst, dass du irgendwie verspannst im Turnier oder so? Also ich hatte hier schon alle möglichen sozusagen Tipps, die die Spieler für sich gefunden haben, von Kaugummi kauen über irgendwelche Dehnübungen und so weiter. Hast du da auch irgendwas für dich entdeckt?
Ich habe da eigentlich nichts weiter für mich. Ich rede mir dann immer zu, Mensch, komm, gib Gas, hier, finde wieder in dein Spiel rein. Und manchmal klappt es halt, manchmal kommt man wieder zurück und manchmal halt nicht. Das ist halt, bei mir ist es halt immer sehr stimmungsabhängig, wie ich ins Spiel reinkomme. Komme ich gut ins Spiel rein, spiele ich das gut runter. Komme ich schlecht ins Spiel rein, ist es 50-50, ob ich das noch ändern kann oder nicht. Aber so richtig was gefunden, was mich dann runterholt, habe ich eigentlich kaum.
Du hast jetzt schon dieses Training mit Dennis angesprochen, dass ihr immer zu zweit vor allem viel dann an Bord steht. Ich glaube, das ist so was, was noch so ein bisschen in der Amateurszene unterschätzt ist, einen festen Trainingspartner irgendwie zu haben, mit dem das Niveau auch sich gegenseitig sozusagen hochzieht. Weil selbst von den Profis hört man das immer wieder. Ich glaube, ich habe auch neulich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei Dart auf die 1 war und Gabriel Clemens hat gesagt, ich glaube ja. Der irgendwie auch sagt, er trifft sich jetzt bald wieder mit zwei Spielern, die auch Tourcard haben und so zum Training. Also von dort, auch selbst aus den höchsten Ligen, hört man das immer wieder, auch aus den engländischen Kreisen und so, dass die feste Trainingspartner haben, die dann quasi wirklich den ganzen Tag sich zusammen irgendwo hinsetzen und spielen. Wie macht ihr das, wenn ihr jetzt spielt? Also habt ihr einen festen Rhythmus und macht dann zwischendurch halbe Stunde mal Pause? Oder wie kann man sich vorstellen vom Ablauf?
Ja, also bei uns ist das immer unterschiedlich. Wir treffen uns eigentlich, dann gibt's immer erstmal was Schönes zu essen. Und ja, dann wird halt mal gespielt. Dann wird halt mal vorher gesagt, komm hier, wir machen jetzt ein konzentriertes Spiel. Und dann wird da gut runtergespielt. Wir machen natürlich auch manchmal Spiele, da quatschen wir einfach nebenbei, um einfach warm zu werden, locker zu werden. Und dann gibt's natürlich immer Spiele, wo wir sagen, ja, hier, wir spielen jetzt, wie ich vorhin schon meinte, WM-Modus, erste Runde, wir spielen zwei Sets, danach gibt es eine Raucherpause und dann wird weitergespielt. Also wir nehmen uns da eigentlich schon immer was vor und ja, aber an sich ist es halt einfach für uns ein lockeres Training. Man könnte das durchaus professioneller gestalten, sage ich mal, aber soll ja auf jeden Fall Spaß machen und es bringt auch immer was. Also es sind immer dann auch sehr gute Spieler dabei, wo wir uns wirklich dann mal sagen, ey, jetzt komm, nicht quatschen, nicht rumeiern und rumlachen, sondern Vollgas jetzt.
Ich habe neulich von jemandem auf dem Turnier hier regional gehört, spielt auch so eine 70-Schnitt, dass er mit einem Kollegen gemacht hat. Die haben sich getroffen am Wochenende, irgendwie morgens um 10 oder so, haben ihr Frühstück zusammen und haben sich dann an Bord gestellt und haben gespielt First to 49. Also wer zuerst
Ja.
49 Legs hat. Und haben wir über den ganzen Tag durchgezogen. Und der meinte am Ende irgendwie 72er Schnitt oder so. Fand ich schon sehr, sehr stark auf die Distanz
Ja,
auch.
das ist das stark, ja.
Also vielleicht auch mal für den einen oder anderen, der Lust hat, mal eine richtige Herausforderung sich zu gönnen am Wochenende, könnte man vielleicht auch sowas mal mit seinem besten Kumpel machen. Je
Oh
nachdem,
ja.
welches Niveau ihr spielt, sollte man vielleicht die Länge nochmal anpassen.
Ich wollte gerade sagen, das könnte dann bei einem schnell vorbei sein, bei anderen würde eventuell ein Wochenende da drauf gehen.
Definitiv, ja, oder Monate und Jahre,
Oh
je
ja,
nachdem,
also
in welcher
hörst du
Phase man sich befindet.
49? Ja, das ist ordentlich.
Dann lass uns mal rüberspringen zu dem Thema Next Gen und Co. Hattest du vorhin schon kurz angesprochen. Du hast das letztes Jahr öfter mitgenommen. Warst du jetzt beim ersten Wochenende auch wieder dabei?
Ich war beim ersten Wochenende dabei, genau. Und jetzt am Freitag geht's wieder nach Kalkar zum zweiten Wochenende. Und ich probiere da eigentlich alles mitzunehmen. Genau.
Genau, wenn ihr die Folge jetzt hört am Sonntag direkt, dann könnt ihr quasi gerade reingucken. Dann spielst du vielleicht gerade.
Ja, hoffentlich spiele ich dann
Ja.
noch. Kommt drauf an, wann die Folge rauskommt.
Genau, die kommt immer recht früh. Also ihr könnt auf jeden Fall reingucken, wie es jetzt gerade bei Paul steht. Wie ist denn für dich so die Planung dieses Jahr generell, was die Zielsetzung angeht? Du hast gesagt, Next Gen willst du alles spielen. Mit welchen Zielen gehst du rein? Hast du irgendwelche konkreten Sachen, wo du sagst, da möchte ich diese dir angreifen?
Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr Next Gen war das erste Mal für mich. Da ging es natürlich erstmal darum, abtasten, wo steht man, wie entwickelt man sich. Und da habe ich das ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, bei John Roby Rodriguez. Mein erstes K.O.-Spiel in Hildesheim bei der Next Gen war gegen ihn. Da spiele ich unter 60, verliere 4-0 und war zitternd an Bord. Und quasi beim letzten Wochenende spiele ich vor Kameras im Stream auf Sport1 gegen ihn. Weiß ich nicht, was das am Ende war, 85 und Gewinn nach einem 3-1, Rückstand 4-3. Und das hat mir gezeigt halt, dass ich kann, wenn ich will. Und dass ich auf jeden Fall dieses Jahr mit der Super League liebäugle, dass ich da gerne spielen würde. Ich bin der Meinung, es kommt doch ein bisschen auf Glück mit an. Also, wie man ja jetzt zum Beispiel in der Super League gesehen hat, bei dem Modus FA Cup, wo quasi jede K.O.-Runde neu ausgelost wurde, kann man natürlich Glück haben und einen einfachen Weg mal ins Halbfinale, Finale haben, was ja eventuell für die Super League reichen könnte. Man kann natürlich aber auch in den ersten Spielen, in den ersten Schritten schon eine richtige Hausnummer bekommen. Und ja, sonst eigentlich als Ziel so gut spielen, wie ich kann, Professionalität reinbringen in den wichtigen Spielen. Mich gut runterspielen, gut checken und dann einfach Schritt für Schritt sehen, wo es am Ende hinkommt. Und wenn ich zufrieden bin, es nicht mit der Super League reicht, dann bin ich da trotzdem super happy damit, weil ich weiß, ich habe mich weiterhin verbessert und ich denke da von Saison zu Saison und will mich irgendwann immer weiter und weiter verbessern. Und wenn es dann irgendwann klappt mit einer Super League, mit einem Premium-Liga-Titel oder auch mit Pirna im Pokal zum Beispiel zu gewinnen und als Mannschaft voranzukommen, da bin ich da happy. Aber ich will auf jeden Fall jedes Jahr eine Verbesserung sehen, auch wenn es 2, 3 Punkte im Average sind. Und dann bin ich immer zufrieden mit der Saison.
Wirst du die European Tour Qualifier auch spielen?
Tatsächlich werde ich eventuell ein paar davon spielen. Ich hatte jetzt geguckt, letztes Jahr habe ich für Riesa mitgespielt. Habe ich 2 Runden, glaube ich, überstanden, bin dann rausgeflogen, weil das natürlich für mich als Dresdner eine halbe Stunde nach Riesa das Coolste wäre und alle Freunde vom Darts oder vom Fußball, die fahren immer nach Riesa. Das wäre cool gewesen. Dieses Jahr kann ich da leider nicht mitspielen, weil sich das, glaube ich, mit irgendwelchen anderen Terminen überschneidet. Genau, aber ja, also ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, ein, zwei davon mitnehmen und. Da ist natürlich das Ziel Bühne, auch wenn es natürlich sehr schwierig ist bei dem Umfeld.
Ja, wenn du in Riesa spielst, dann komme ich auf jeden Fall auch vorbei, weil in Riesa war ich auch schon dreimal beim European Tour Qualifier. Bei uns aus Brandenburg ist das ja auch so mit das nächste dran. Von daher, da ist immer gute Stimmung und da wird immer laut schön Ostdeutschland gerufen. Von daher,
Ja, auf jeden Fall, das wäre genau meins dort.
ja, da macht immer Laune. Also, ich fand es auch
Oh
immer
ja.
cool. Wie hast denn du den Next Gen, ja, den ersten Next Gen-Block erlebt? Da gab es ja so ein bisschen Probleme mit der Software, sodass das Turnier dann abgebrochen wurde und Co. Auch für die PDC ja extremer Stress an dem Tag für alle, die das da quasi organisiert haben, denn die haben ja natürlich im Vorfeld mit Sicherheit viele getestet und dann, wenn es dann doch nicht klappt, ist natürlich für alle blöd. Wie war das für dich so von der Wahrnehmung, sowohl der Stimmung in der Halle als auch so dann des Single-KO-Turniers danach?
Ja, also viele haben ja da der PDC einen Vorwurf gemacht. Ich sehe das da nicht ganz so schlimm. Ich habe eigentlich immer gute Laune bei Turnieren, wenn ich da mit den richtigen Leuten umgeben bin. Und ja, es war halt an sich schade, weil ich sehr gut in die Next-Gen-Saison reingestartet bin, mit einem 84-85er Average gut runtergespielt, paar High-Finishes dabei, ein paar Highlights dabei gehabt, was ja für diese Gruppenphase sehr gut gewesen wäre. Und dann gucke ich aufs Handy drauf und hatte auf einmal drei Spiele, obwohl ich erst eins hatte, und bin dann halt zu den Verantwortlichen gegangen und die meinten, ja, ist uns aufgefallen, bla bla bla. Und dann haben sie es ja noch versucht, ist nichts geworden, und ja, das hat man einfach mit Humor genommen. Also man hat schon gemerkt, an manchen Tischen war es schon sehr schlechte Stimmung. Da gibt es ja immer ein, zwei Kandidaten, die sich da besonders aufregen. Und ja, dann war das Single-K.O.-Turnier und ja, dann. Wie gesagt, das mit dem Druck mag ich ja, und dann hieß es halt volle Kanne. Ich gewinne das erste Spiel gegen den guten Spieler, auch ein bisschen glücklich, aber gewonnen ist gewonnen. Und dann wollte man sich erstmal wieder eingrooven, und dann hieß es ja, Paul, du spielst jetzt wieder im Stream, und dann geht natürlich erstmal der Puls nach oben. Da habe ich das Spiel eigentlich weitestgehend unter Kontrolle, verliere dann aber, weil ich nicht checken kann, was mich dann sehr angekotzt hat. Also dort hatte ich dann auch mal keine gute Laune mehr auf dem Turnier. Und ja, aber sonst war es eigentlich ein spannendes Turnier. Mama was anderes. Es ging noch nie irgendwas schief bei PDC-Turnieren, deswegen habe ich das jetzt nicht so wild genommen.
Ja, ich glaube auch an sich wird es auch vor allem den Verantwortlichen am meisten irgendwie peinlich, beziehungsweise für die auch Stress gewesen sein. Von daher glaube ich auch, da sollte man sich nicht zu sehr aufregen, sondern beim nächsten Mal wissen sie, wie es besser läuft.
Ja, es lief ja dann am zweiten Tag, Software überarbeitet, lief perfekt.
Genau, sie haben es ja dann quasi auch schnell behoben im Quellcode, glaube ich, musste irgendwas verändert werden, wenn ich das
Ja,
richtig
genau.
verstanden habe. Genau. Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende, Paul. Ich mache es ja mal gerne so, dass ich als letzte Frage nochmal stelle, wenn du dich selber jetzt treffen würdest in der Anfangszeit, als du gerade, sagen wir mal, ein halbes Jahr wirklich richtig ambitioniert Dart gespielt hast, welchen Tipp würdest du dir aus der heutigen Sicht mit auf den Weg geben?
Fang an, mehr zu trainieren. Ich glaube, der einzige Satz beschreibt das ganz gut, weil ich bin echt trainingsfaul. Ich habe es mittlerweile im Griff bekommen, aber damals habe ich zu Hause nie trainiert. Ich war einmal die Woche beim Training und das war's. Und ja, ich hätte mir einfach gesagt, trainiere mehr, weil ich denke, hätte ich das damals mehr gemacht, so in der Zeit, wo man halt am meisten lernt, vor, also wo ich bin jetzt 22, wo ich 18 war. Dann wäre ich jetzt eventuell noch einen Ticken weiter oben. Das kann man natürlich nie wissen, aber ein Versuch wäre es wert gewesen, ja.
In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt alle nach der Folge wieder ran ans Trainingsboard.
Oh ja, ist
Ich
direkt hinter mir. Da leuchtet auch, also könnte ich eigentlich direkt mal ein paar Pfeile werfen.
Siehst du, bei mir sieht es genauso aus. Ich habe es auch schon angemacht vorher. Bei mir
Ja.
ist das Score ja auch schon hochgefahren. Von daher, ja, wird es da direkt weitergehen. Ich sage an der Stelle schon mal Danke an euch wieder für Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Und wie immer, das Schlusswort gehört dem Gast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich bin super stolz dort, wo ich jetzt stehe. Ich bedanke mich da auf jeden Fall auch an Pirna, an meinen Heimatverein, dass die mich damals quasi entdeckt haben. Und ja, an alle, die neu Darts spielen und den Podcast hören, bleibt auf jeden Fall dran. Das Niveau in Deutschland entwickelt sich stetig weiter. Und wenn ihr einen Traum habt, verfolgt den Traum, und es wird auch passieren. Auf jeden Fall ein Teil von Traum wird eintreten, und glaubt dann immer an euch.
Schönes Schlusswort. Danke dir, danke euch. Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.